Titel heute Morgen meiner Predigt lautet: Dein Leben ist bedeutungsvoll, setze es für etwas ein. Ich möchte am Anfang eine Geschichte erzählen von meinem Lieblingsautoren John Ortberg. Er hat sie in einer seiner Bücher erzählt und ist eigentlich sozusagen mein Hauptgeschichtenlieferant für meine Predigt. Ne? Und er erzählte die Geschichte, wie eines Tages seine Großmutter gestorben war. Der Großvater war schon Jahre zuvor beerdigt worden. Und vor der Familie stand jetzt die Aufgabe, das Elternhaus auszuräumen. Das Haus sollte verkauft werden. Und sie entschieden sich, oben auf der Bühne anzufangen, die Bühne, die voll mit Gerümpel war, anzufangen auszuräumen. Und er erzählt, wie sie sich langsam vorarbeiten und irgendwann spät abends dann bei der Hälfte ankamen und er im hinteren Eck eine Kiste sah mit der Aufschrift Bayerische Porzellanmanufaktur, das Jahr 1916, und der Name des Kaffeeservices, der Reihe des Kaffeeservices. Und er kam noch nicht hin, weil so viel Gerümpel davor stande, und dachte, okay, ich werde mal gucken, was morgen drin ist. Aber das Interesse hat er abends einfach mal gegoogelt und wollte schauen, ob das auch drin ist, was draufsteht und was dann überhaupt drin wäre. Und er fand heraus, also falls tatsächlich da dieses Kaffeeservice sich in der Kiste befindet, was draufsteht, dann ist da ein unschätzbarer Wert drin, denn diese Porzellanmanufaktur wurde 1917 im Zuge des Ersten Weltkriegs zerstört und das Kaffeeservice wurde in einer, könnte man sagen, limitierten Auflage hergestellt und es war also eine absolute Rarität und mehrere tausend Dollar wert. Und John Ortberg geht zu seiner Mutter und fragt sie, sag mal, hast du gewusst, dass Großmutter so ein wertvolles Porzellanservice da in der Kiste hat? Und sie sagte, ja, irgendwie hat sie da mal was erwähnt gehabt und dieses Kaffeeservice sollte immer dann hervorgeholt werden, wenn ein ganz besonderer Augenblick kommt. Immer dann sollte das Kaffeeservice aufgefahren werden. Und als ich am nächsten Tag sozusagen weiter vorarbeiten zu der Kiste, öffnet der Autor diese Kiste und bekommt einen Schreck. Warum? Das Kaffeeservice war original verpackt. Und er bekam deswegen Schreck, weil er realisierte, dass seine Großmutter ihr ganzes Leben lang auf diesen einen besonderen Augenblick wartete. Aber der kam nie. Der Augenblick kam nie. Und so kam das, zu was es ja eigentlich bestimmt war, dass man davon isst und trinkt, niemals in seine Erfüllung und in seine Bestimmung. Wisst ihr, es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir Menschen auf ein Geschenk reagieren, das wir bekommen haben. Möglichkeit Nummer eins sagen ist, dass wir sagen, Mensch, dieses Geschenk ist so wertvoll, ich sollte es lieber nicht herausholen und verwenden. Ja? Also kein Risiko eingehen, denn es könnte ja beim Rausholen aus der Kiste kaputt gehen. Oder vielleicht passiert irgendetwas Unvorhergesehenes oder es ist auf jeden Fall riskant, ich lasse es drin. Also bei Möglichkeit Nummer eins wollen die Menschen keinen Marschbefehl haben, sie wollen ein Versprechen. Sie wollen keine Mission haben, sondern sie wollen eine Garantie, dass ja nichts passiert. Möglichkeit Nummer zwei, wie Menschen auf Geschenke reagieren, das sie bekommen haben. Sie überlegen, gerade deswegen, weil das Geschenk so kostbar und wertvoll ist, darf es nicht in der Kiste drin bleiben, denn sie wissen, wenn dieses Geschenk nicht aus der Kiste herausgeholt und eingesetzt wird, wird sich diese Bestimmung dieses Geschenkes niemals erfüllen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du ja auch ein Geschenk bekommen. Ich definiere das noch ein bisschen genauer. Nein, ich weiß, dass jeder von uns heute Morgen hier ist, ein Geschenk bekommen hat. Vielleicht ist es irgendeine besondere Gabe, irgendetwas Wertvolles, irgendetwas, was von Bedeutung ist. Wie reagierst du auf dieses Geschenk? Mit Möglichkeit Nummer eins, dass du sagst, okay, ich lasse es lieber in der Kiste, es könnte irgendwas Unvorhergesehenes passieren. Oder mit Möglichkeit Nummer zwei, du holst es aus der Kiste, weil du weißt, ich muss damit wuchern und ich muss damit einfach loslegen zu arbeiten. Wisst ihr, ich glaube, in unserem Leben gibt es wirklich wenig, das tragischer ist als ein ungeöffnetes Geschenk. Ich habe jahrelang im Altersheim gearbeitet und ich kann mich an ein Gespräch erinnern mit einer Frau, das wirklich tief ging. Diese Frau, relativ gebildet, relativ alt, schon über 90, sagte mir eines Tages, als ich bei ihr war, es war total interessant, sagt sie, wissen Sie, ich habe mein Leben oder mein halbes Leben damit verbracht, darauf zu warten, dass mein Leben beginnt. Irgendwie war mein Leben immer in der Zukunft, ja, und jetzt bin ich in der Zukunft am Ende und irgendwie ist es vorbei. Ist hochinteressant, oder? Es gibt ein zu spät. Es gibt ein zu spät. Und ich habe das vor dem Abend mal gesagt, unser Leben spielt wo ab? In der Vergangenheit? In der Zukunft? Im Morgen? Nein, in der Gegenwart. Und deswegen ist die einzige Zeit, die wirklich real ist für uns und zugänglich ist, das ist die Gegenwart. Und auch nur Jesus ist in der Gegenwart erfahrbar, weil das gestern klar vorbei ist. Wir können nichts mehr dran drehen und morgen, da können wir auch nichts mehr dran machen. Wir können uns Sorgen machen, so viel wir wollen, aber wir wissen, es hat schon der Herr gesagt, es wird uns nichts bringen. Deswegen ist die einzige Zeit, die real ist, wirklich jetzt. Und jetzt können wir Gott begegnen. Jetzt kannst du dein Leben ändern. Nicht mehr gestern und auch nicht morgen, aber heute, jetzt. Ich möchte uns eine Geschichte bzw. ein Gleichnis erzählen, und zwar aus Matthäus 25. Und wer die Bibel ein bisschen kennt, auch das Matthäusevangelium, weiß, dass in Matthäus 25 die berühmten drei Gerichtsgleichnisse stehen. Und zwar einmal das Gleichnis von den klugen und den törichten Jungfrauen, dann das zweite Gleichnis, das Gleichnis vom Weltgericht, von den Schafen und den Böcken, und das dritte Gleichnis, das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Und um Letzteres soll es heute Morgen gehen. Und noch ein paar Worten zu den Gerichtsgleichnissen. Warum Gerichtsgleichnisse? Warum? Nicht, weil Gott uns Angst machen möchte, weil er uns Druck machen möchte, sondern weil Gott uns wunderbar vor Augen malen möchte und uns erinnern möchte, dass es ein zu spät gibt. Es gibt irgendwann kein Morgen mehr. Irgendwann gibt es einen Punkt, wo wir nicht mehr sagen können, nachher oder morgen beginne ich die Diät oder morgen beginne ich mein Leben zu verändern, sondern es gibt ein zu spät. Und die Frage ist, ob wir aus den Geschichten der Leute, die in diesen Gleichnissen vorkommen, für die es dann zu spät ist, ob wir aus diesen Geschichten lernen können, ob wir realisieren, heute und jetzt ist die beste Zeit meines Lebens. Sie beginnt jetzt, nicht morgen, sondern jetzt. Und Jesus beginnt in diesem Gleichnis: Wenn der Menschensohn in Herrlichkeit wiederkommen wird. Also es spricht sozusagen diesen letzten Tag, malt er aus, diesen Judgment Day, diesen Tag des Gerichtes. Ich möchte das Gleichnis nicht vorlesen, weil es relativ lang ist, sondern möchte dieses Gleichnis nacherzählen und mal versuchen, die Geschichte, den Arbeitsalltag so ein bisschen zu erzählen und nachzuerzählen und zu integrieren. Also stell dir mal vor, du hast einen ziemlich tristen Arbeitsalltag. Dein Chef gibt dir keine Freiheiten, keine Kompetenzen, über dich hinauszuwachsen. Er reglementiert dich, du spulst jeden Tag das gleiche Programm ab, alles ist ziemlich öde, du kannst nicht über dich hinauswachsen. Also dein Arbeitsalltag ist frustrierend, öde, langweilig und ziemlich ätzend. Aber auf einmal eines Tages wendet sich dein Blatt. Nämlich dein Chef, so sagt das Gleichnis, ruft die drei wichtigsten Mitarbeiter, darunter auch du, in sein Büro und vertraut ihnen jetzt einen ungeheuren Schatz an, einen ungeheuren Wert. Er spricht zum ersten Mitarbeiter: Mein lieber Mitarbeiter, ich werde für eine lange Zeit verreisen. Während meiner Abwesenheit werde ich dir 5 Talente anvertrauen, umgerechnet 1,5 Millionen Euro circa. Du kannst mit dem Geld machen, was du willst. Nur am Ende, wenn ich wiederkomme, wirst du Rechenschaft ablegen müssen, was du aus diesen Talenten gemacht hast. Und auf einmal bekommt dieser Mitarbeiter unendliches Vertrauen entgegengebracht. Und jetzt dämmert dem, hier handelt es sich um die Chance meines Lebens. Jetzt endlich habe ich alle Freiheiten, endlich kann ich mich ausleben, jetzt endlich reglementiert mich mein Chef nicht mehr, alles ist möglich. Und dann heißt es in dem Gleichnis weiter: Da ging er sofort los und begann mit dem Geld zu arbeiten. Denn wenn dem Menschen dämmert, wenn er kapiert, hier handelt es sich um die Chance meines Lebens, dann geht er sofort los und beginnt mit dem Talent zu wuchern und zu arbeiten. Jetzt wird der zweite Mitarbeiter ins Büro gerufen und auch ihm sagt der Chef: Mein Freund, ich werde eine lange Zeit verreisen. In meiner Abwesenheit werde ich dir 2 Talente anvertrauen, circa 600.000 Euro. Auch du kannst mit dem Geld machen, was du willst. Nur am Ende, wenn ich wiederkomme, musst du Rechenschaft dafür abgeben. Und auch ihm wird endloses Vertrauen gegenübergebracht und er realisiert, genauso wie der erste, die Chance meines Lebens: Ich gehe sofort los und beginn mit den Talenten zu wuchern und zu arbeiten. Darf ich ganz kurz mal eine Zwischenfrage stellen? Erscheint es dir ungerecht, dass der erste 5 Talente bekommt und der zweite 2 Talente? Ist es ungerecht? Glaubst du, dass manche Menschen mehr Pfunde mitbekommen haben als andere Menschen? Dass andere Menschen mehr Gaben haben als du? Ungerecht ist es nur, wenn wir uns miteinander vergleichen. Nur dann ist es ungerecht. Aber wir sollen auf das schauen, was Gott uns gegeben hat. Und dann wird es genug sein. Jetzt wird der dritte Mitarbeiter ins Büro zitiert. Und auch ihm sagt der Chef, mein Freund, mein Mitarbeiter, ich werde für eine lange Zeit verreisen, werde dir in meiner Abwesenheit ein Talent anvertrauen, circa 300.000 Euro. Auch du kannst mit dem Geld machen, was du willst, nur am Ende musst du Rechenschaft dafür abgeben, was du aus diesem Talent, aus diesen Möglichkeiten gemacht hast. Aber der dritte Mitarbeiter reagiert jetzt völlig anders auf die große Chance seines Lebens. Was macht er? Er legt das Talent in die Kiste und verbuddelt es in der Erde. Da hat jemand nicht kapiert, dass es sich hier um die Chance meines Lebens handelt. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum vergräbt eigentlich ein Mensch die Chance seines Lebens? Also wie kann man das irgendwie machen? Geht es überhaupt? Also du hast da einen unglaublichen Schatz und verbuddelst du. Warum? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und ich glaube, jeder von uns kann seine eigenen Möglichkeiten hier einsetzen. Ein paar Beispiele. Vielleicht, weil sich der Mensch einfach nicht gerne auf Notwendiges hinweisen lässt. So wäre zum Beispiel die Rückmeldung des Ehepartners eine wundervolle Möglichkeit, charakterliche Unzulänglichkeiten zu erkennen und ein Stück weit auch zu verändern. Warum vergräbt ein Mensch die Chance seines Lebens noch? Weil er sich einer unbequemen Wahrheit nicht stellen will. Weil er die Schuld für sein Versagen ständig auf andere Menschen schiebt. Weil wir Menschen uns einfach sehr, sehr ungern verändern wollen. Stattdessen vergraben wir lieber die Chance unseres Lebens und vertun so die Chance, um uns tatsächlich zu verändern. Die Talente in diesem Gleichnis stehen in erster Linie für Geld. Aber wir tun dem keinen Abbruch, wenn wir tatsächlich das weiterspinnen und sagen, dass diese Talente auch für mehrere Bereiche unseres Lebens stehen können. Zum Beispiel für meinen Verstand, für meine Fähigkeiten, für meine geistlichen Gaben. Wir möchten uns gerade in diesem Jahr, auch dann im März hinweisen später, bei dem Prophetieseminar unseren geistlichen Gaben einfach widmen und gucken, was ist da vergraben bei uns. Sie stehen für meinen Körper, für mein Geld, für meinen Willen, für so viele andere Dinge. Ich möchte euch ein paar weitere Beispiele geben, wie es aussehen kann, wenn Menschen ihre Talente vergraben, und zwar ausgedrückt in Slogans, in Aussagen. Sodass man sagen kann, na, ich würde meine Talente ja fördern, aber ich habe halt einen Chef, der jede Initiative ausbremst. Ein anderes Beispiel. Ich würde meiner Frau ja gerne mal wieder einen Blumenstrauß mitbringen, aber ich vergesse es halt immer wieder. Anderes Beispiel. Ich würde mich ja gerne meinem geistlichen Wachstum widmen, aber ich habe einfach keine Zeit dafür. Mann, der Tag ist so voll, ich habe keine Zeit zum Beten und in der Bibel zu lesen und so weiter. Ich hätte schon längst mein Potenzial erreicht, Mensch, aber da ist niemand, der mich fördert und sich in mich investiert. Oder ich würde mir gerne einen anderen Job suchen, aber ich brauche einfach das Geld, ich brauche die Sicherheit, ich brauche einfach die Vertrautheit von dem, was ich jetzt gerade habe. Die Sache ist nur die, wenn wir allzu lang diese Ausreden gebrauchen, kommt es irgendwann zu einem ganz interessanten Wenn-Dann-Spiel. Und es hört sich folgendermaßen an. Wenn ich mir es irgendwann mal zutraue, dann versuche ich auch mal meine Gaben einzusetzen. Wenn mein Chef mich mehr unterstützen würde, dann würde ich auch mehr machen. Wenn mein Ehepartner mal mehr auf mich eingehen würde, dann würde ich mich vielleicht auch mal verändern. Wenn ich mehr Geld hätte, dann könnte ich vielleicht auch irgendwann mal mein Leben verändern. Und so warten wir uns ihr ganzes Leben lang auf ein Wenn, das niemals kommt. Genauso wie die Großmutter von John Ortberg. Ich glaube aber, die Welt schreit nach Menschen, die nicht auf dieses Wenn warten. Sie schreit danach. Könnt ihr das Schreien auch wahrnehmen und hören? Sie schreit danach. Ich kann mich erinnern, als wir damals in Stuttgart in der Gemeindegründungsphase waren. Ich habe nebenher voll gearbeitet. Die ersten Kinder kamen oder unser erster Sohn kam. Es war so voll, mein Leben, es war so voll. Und ich habe manchmal das Gefühl gehabt, ich gehe kurz an der Depression, an so einem Burnout vorbei. Und ständig habe ich mit diesen Gedanken gelebt, Mann, wenn ich doch bald mal Urlaub hätte, dann wäre es entspannter. Wenn doch die Gemeinde schneller wachsen würde, dann wäre es wesentlich finanziell entspannter. Wenn ich doch mehr Geld verdienen würde, wäre es generell entspannter. Wir müssten nicht so sparen und, und. Und mit diesem Wenn habe ich die ganze Zeit vor mich hergelebt, bis wir eines Tages an einer prophetischen Veranstaltung waren. Es war ein Prophet da. Und dieser Prophet hat den Eindruck, er sagte, ich habe den Eindruck, dass Gott einigen Leuten, die hier sind, etwas sagen möchte. Und zwar einige Leute leben hier mit so einem Wenn in ihrem Leben. Also sie warten immer auf dieses Wenn. Und ich habe den Eindruck, dass Gott diesen Menschen sagen möchte, die Tante aus Amerika, die kommt nicht. Irgendwie habe ich auf die Tante aus Amerika gewartet. Keine Ahnung, ich weiß nicht, dass ich da Verwandte habe, aber auf diesen Scheck, auf das Erbe, diese paar Millionen, kennt ihr das? Irgendwie wartest du auf diese Tante, aber sie kommt nicht, sie kommt nicht. Leb so im Jetzt und Hier mit den Möglichkeiten, die du gegeben hast, so als würde die Tante aus Amerika eben nicht kommen. Darum geht's. Wir haben mehr bekommen, als wir glauben. Nur wenn wir immer mit dem Wenn leben, blicken wir immer in die Zukunft, die ist aber noch nicht eingetroffen und leben nicht im Jetzt und nicht im Hier. Wisst ihr, wir alle haben eine Gabe bekommen, vielleicht mögen wir sie nicht besonders, aber sie ist unsere Gabe und sie ist alles, was wir bekommen haben. Sie ist alles, was wir bekommen haben. Und das werden wir spätestens dann realisieren, am letzten Tag, wenn Christus der Herr wiederkommen wird und wir Rechenschaft ablegen müssen über das, was uns anvertraut wurde. Und jetzt kommen wir zurück zum Gleichnis und zu der Schärfe des Gleichnisses. Es kommt also der Chef nach einer langen Zeit, nach einer langen Geschäftsreise wieder und er ruft jetzt die Mitarbeiter zu sich und die, wie gerade gesagt, müssen nun Rechenschaft abgeben über das, was sie aus dem machten, was ihnen anvertraut wurde. Und der erste Mitarbeiter wird jetzt ins Büro zitiert und sagt zum Chef, ich habe 5 Talente erhalten von dir. Ich habe es verdoppelt, ich habe daraus 10 Talente gemacht. Und der Herr sagt ihm, der im Gleichnis Gott sein soll, oder Christus der Herr, sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest des Herrn. Der zweite Mitarbeiter wird ins Büro zitiert, der 2 Talente bekommen hat, und sagt zum Chef, Chef, ich habe aus deinen 2 Talenten 4 Talente gemacht. Und ich habe es verdoppelt. Und auch ihm sagt der Chef, sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest des Herrn. Eine Sache, die wichtig ist, die ich hier erwähnen möchte. Habt ihr es gemerkt? Der Chef vergleicht die beiden Mitarbeiter nicht miteinander. Er sagt nicht zu dem einen oder zu dem zweiten, naja, guck mal, der erste, der hat 10 Talente gemacht und du hast nur 4. Warum? Weil dann könnte ja der Zweite sagen, naja, wenn ich 5 oder 6 Talente gehabt habe, dann hätte ich wahrscheinlich 11 oder 12 daraus gemacht. Gott vergleicht uns nicht miteinander. Warum? Weil das Vergleichen miteinander immer in ein innerliches Defizit führt. Und ein innerliches Defizit, Herzensdefizit, führt immer zu Neid, Eifersucht und Streit. Es gibt so einen coolen Slogan, den ich mal gehört habe, der lautet, der schnellste Weg, deine göttliche Identität zu verlieren, ist, wenn du dich mit anderen Menschen vergleichst. Wenn du immer auf das schaust, was du nicht hast und was andere haben. Das führt zu einem Defizit und wie gesagt, dieses Defizit immer zu einer Leere, zu Streit, Eifersucht und Neid. Jesus wird uns am letzten Tag nicht fragen, warum wir das Leben nicht von jemand anders gelebt haben. Er wird uns auch nicht fragen, warum wir nicht, was wir aus den Gaben gemacht haben, wir nicht bekommen haben. Sondern wird uns fragen, was wir aus den Gaben gemacht haben, aus den Möglichkeiten, aus den Fähigkeiten, aus den Talenten, die wir bekommen haben. Und ich glaube, dass das Vergleichen mit anderen keine gültige Entscheidung ist für die Tragödie eines ungeöffneten Geschenks. Das ist keine Entschuldigung. Jetzt wird der dritte Mitarbeiter ins Büro zitiert, der 1 Talent bekommen hat. Und interessanterweise reagiert er jetzt wieder völlig anders wie die anderen 2. Denn er rechtfertigt sich erst gar nicht, sondern er geht jetzt auf den Chef los mit folgenden Worten. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Die Überraschung in der Geschichte ist jetzt folgende. Als der dritte Angestellte dem Herrn sagte, dass ihn Angst davon abgehalten hatte, seine Talente einzusetzen, korrigierte er ihn, der Chef, nicht. Er sagt nicht so in etwa, naja, mein lieber Mitarbeiter, da hast du mich falsch verstanden. Eigentlich ist mir das völlig egal, was du aus deinen Talenten, aus deinen Fähigkeiten, aus deinen Gaben machst, ob du sie eben einsetzt oder vergräbst. Eigentlich ist mir egal. Sagt er das? Nein. Er sagt auch nicht, oh, ich sehe, dass es gerade schmerzvoll ist für dich, also die Situation auch ziemlich unangenehm. Und meine größte Sorge ist es, und mein größtes Ziel ist es, jegliche Art von Schmerzen zu verbergen oder nicht zu bereiten. Sagt er das? Nein. Er sagt auch nicht, oh, es tut mir leid, dass ich das zugemutet habe, lass uns das Ganze doch bitte wieder vergessen. Das sagt er nicht. Nein, das sagt er nicht. Und der Chef geht auch nicht darauf ein, dass der Angestellte seinen Charakter angegriffen hatte. Und der Chef erinnert den Mitarbeiter auch nicht daran, dass er ihm dieses Talent großzügig zur Verfügung gestellt hat und ihm damit die Chance seines Lebens gegeben hatte. Nein, all das macht der Chef nicht. Aber eine Sache sagt er ihm. Mein Freund, eine Sache hast du richtig verstanden. Nämlich, dass es mir nicht egal ist, was du aus deinem Leben machst. Dass es mir nicht egal ist, was du aus deinen Talenten, aus deinen Möglichkeiten, aus deinen Fähigkeiten machst. Denn ich liebe es zu sehen, wenn Menschen mit ihren Talenten wuchern. Ich liebe es zu sehen, wenn Menschen ihre Fähigkeiten einsetzen, wie Noemi es heute Morgen gemacht hat, als sie heute hier war. Gott liebt das. Und wenn du das verstanden hättest, dann hättest du das Geld wenigstens zur Bank gebracht und hättest dafür Zinsen bekommen. Der Typ hat einfach eine Ausrede gesucht, weil er die Chance eines Lebens vergraben hat. Angreifen, anstatt zugeben, dass ich es verbockt habe. Das ist typisch menschlich, typisch menschlich. Von heute an bis zum Ende deines Lebens wirst du dein Leben für irgendetwas eingesetzt haben. Die Frage ist nur, für was? Für was? Wisst ihr, einer der für mich ernüchternden Aspekte dieser Geschichte ist die Tatsache, dass der dritte Angestellte nicht dafür gerügt wird, dass er etwas Falsches getan hat, sondern dass er dafür gerügt wird, dass er gar nichts getan hat. Er hat nicht betrogen, er hat nicht gestohlen, er hat nichts Schlechtes gemacht. Er hat einfach nichts gemacht. Er hat sein Talent, das er bekommen hatte, nicht eingesetzt. Dieses Gleichnis, ich habe es vorher gesagt, beschreibt so eine Szene aus dem Endgericht. Und man kann es sich ja ganz, ganz unterschiedlich vorstellen, wie sowas ablaufen wird am letzten Tag. Ich in meiner kindlichen Art kann mir so vorstellen, dass das so ein Fernsehzimmer ist oder so ein Kinosaal und der Kevin Hinson wird reingebeten und es läuft mein Lebensfilm ab. Und diesen Lebensfilm zu sehen, das wird sehr, sehr, sehr schmerzvoll sein. Warum? Weil ich in dem gleichen Augenblick, in dem ich mein Leben sehe, erkennen werde, wer Gott selbst ist. Wie sehr er mich geliebt hat und wie wenig ich von dem, was er mir jetzt schon auf Erden geschenken wollte, ich einfach nicht annehmen konnte oder nicht wollte. Und ich werde sehen in diesem Film, was Gott aus meinem Leben hätte machen können, wenn ich es ihm überlassen hätte. Sehen können, was er aus meinen Begabungen hätte machen können, wenn ich ihm genug vertraut hätte, auch mal was zu wagen. Ich würde sehen, was er aus meinen Beziehungen hätte machen können, wenn ich ihm genug vertraut hätte, um wirklich ehrlich und liebevoll zu sein, was er aus meinem Charakter hätte machen können, wenn ich mich getraut hätte, mein Fehlverhalten zuzugeben, versuchen zu erkennen und alles zu tun, um geistlich zu wachsen. Wir alle haben nur eine Chance. Wir alle haben nur ein Leben. Es gibt nicht sowas wie die Generalprobe fürs Leben. Oder hat von euch jemand vor dem jetzigen Leben eine Generalprobe gehabt als Leben? Nee, oder? Sodass wir sozusagen im jetzigen Leben lernen können aus unseren Fehlern. Nein, wir alle haben nur ein Leben. Und ich persönlich möchte die Kluft zwischen dem, was ist, und dem, was hätte sein können, so gering wie möglich zu halten. Ich möchte auf die Zielgerade einbiegen in der Predigt. Und weil ich Geschichten liebe, zum Schluss noch eine Geschichte. Und es war von John Piper, ich weiß nicht, ob er ihn kennt, auch ein Pastor und ein berühmter Buchautor. Und er erzählt die Geschichte in seinem Buch von zwei Missionarinnen, die mittlerweile im Alter von 80 Jahren ihren Dienst in Ghana verrichteten. Und er erzählt von diesen beiden Missionarinnen, wie sie, glaube ich, in den 70er Jahren ausgesandt wurden aus der Gemeinde in den Staaten nach Ghana. Und die beiden Schwestern, die beiden Missionarinnen, die hatten ein einziges Lebensziel, Jesus Christus zu verkünden, unter den Ärmsten der Armen in dieser Welt. Sie hatten nur eine Aufgabe, an den schrecklichsten Orten dieser Welt, an den erbärmlichsten Orten dieser Welt, Gott zu verherrlichen. Alles, was sie besaßen, war ein einfaches Bett, ein ganz kleiner Schrank und ein paar Klamotten, nicht mehr. Und ihr Leben verbrachten sie damit, mit der Verkündigung des Evangeliums und sich in andere Menschen zu investieren. John Piper erzählt weiter, dass die beiden Schwestern mittlerweile über 80 auf dem Weg waren im Auto zu einem Missionseinsatz und dort von Rebellen gerammt wurden. Das Auto kam von der Straße ab, überschlug sich ein paar Mal und die Missionarinnen kamen ums Leben. Und John Piper erzählt, wie er diese Nachricht bekam, am Samstagabend und sonntags vor der Gemeinde diese Aufgabe hatte, die Gemeinde jetzt darüber zu informieren. Und erzählt, wie er so aussprach, wie die Gemeinde in Tränen ausbrach und sie schrien, was für eine Tragödie, was für eine Tragödie, dass die beiden Schwestern sterben mussten, wie schrecklich. Und John Piper gibt seiner Gemeinde einige Zeit, den ersten Schock zu verdauen und kommt dann nach einigen Minuten wieder auf die Bühne und sagt seiner Gemeinde, ihr Lieben, ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Erst gestern, morgen hat sie mein Nachbar erzählt, und zwar von John und Sally. John und Sally, sehr wohlhabende Leute. So wohlhabend, dass sich entschieden, sie mit 51 und er mit 59 in den Vorruhestand zu gehen. Er war CEO einer größeren Firma, also sehr, sehr wohlhabend, und sie erfüllten sich ihren großen Lebenstraum an der kalifornischen Küste, sich ein schönes Haus am Strand zu kaufen. Und ihr könnt euch vorstellen, oh, das ist ein schönes Leben. Und sie luden oder laden Menschen zu sich nach Hause ein. Jeden Tag verbringen sie die Zeit mit Freunden. Sie verbringen ihre Nächte, indem sie sündhaft teuren Rotwein trinken. Ihr Traum ist es weiter, jeden Morgen aufzustehen, an den Strand zu gehen, Muscheln zu sammeln, Federball zu spielen und sich die Sonne auf dem Bauchnabel scheinen zu lassen und mittags essen zu gehen, also das Leben in vollen Zügen zu genießen. Und John Piper tritt auf die Kanzel und sagt ernsthaft, das ist eine Tragödie. Das ist eine Tragödie. Das ist die größte Tragödie, die es gibt, wenn du dein Leben für etwas eingesetzt hast, das keinen Ewigkeitswert hat. Das ist die große Tragödie des Lebens. Ich finde es so faszinierend. Ich möchte dich eine Sache bitten. Bitte träume nicht diesen Traum. Hauptsache, ich habe ein großes Haus. Hauptsache, ich habe ein großes, teures Auto. Hauptsache, ich habe ein tolles Boot. Hauptsache, ich kann Muscheln sammeln. Bitte träume nicht diesen Traum. Weißt du, Gott gönnt von Herzen. Gott gönnt jedem sein Haus, sein Auto, sein Boot und seine Muscheln sammeln. Das ist nicht das Problem. Aber bitte träume nicht diesen Traum. Mach es nicht zu deinem Hauptanliegen. Hauptsache, ich bin reich, ich habe Geld und ich habe ein Haus und. Wisst ihr, wir werden eines Tages vor Gott stehen. Wir werden Rechenschaft abgeben müssen über das, was wir aus unserem Leben gemacht haben. Und was soll ich zu ihm sagen? Gott, schau her, meine Muschelsammlung, meine Punkte im Federball spielen, soll ich ihm das sagen? Guck mal hier die teuren Rotweinflaschen, die ich alle ausgetrunken habe. Was will ich Gott sagen? Leute, ich möchte nicht als Moralprediger heute Morgen hier stehen und mit dem Gerichtsgleichnis um die Ecke kommen und Druck machen. Aber ich möchte euch von Herzen um eine Sache bitten. Verschwendet euer Leben nicht. Verschwendet und vergeudet euer Leben nicht. Unser Leben ist bedeutungsvoll und wir sollen es einsetzen für eine gute Sache, die Gott uns aufs Herz gibt. Unser Leben hat einen Ewigkeitswert. Das, was wir tun, hat einen Ewigkeitswert. Ich möchte uns so sehr daran erinnern heute Morgen. Was nehmen wir aus der Predigt jetzt heute Morgen mit? Wir wissen das, dass wir unser Leben niemals im Ganzen verrücken können, oder? Wer kann sich vornehmen, heute Abend schlafe ich ein mit der und nehme mir vor, morgen früh ein anderer Mensch zu sein. Dann wache ich auf und bin ein anderer Mensch. Das können wir nicht, das wissen wir. Und je älter wir werden, wissen wir, je schwieriger das auch sein wird. Aber wisst ihr, es gibt in der Bibel ein Prinzip, das lautet, small things, big difference. Kleine Dinge machen einen großen Unterschied. Es sind die kleinen Dinge, die kleinen Schritte, die kleinen Entscheidungen in unserem Leben, die einen großen Unterschied machen können. Und das, was wir tun können, ist, eine kleine Entscheidung zu treffen. Gott, zeig du mir meine Gaben, zeig du mir meine Berufung, zeig du mir, für was du mich berufen hast in meinem Leben. Lass mich das erkennen, lass mich das sehen. Das Schönste, was wir hören werden, ist, wenn wir eines Tages vor Gott stehen und wir die Stimme hören werden, sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener, du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Conny, könntest du? Wisst ihr, wir alle sind nicht zum Erfolg berufen, aber wir sind zur Treue berufen. Und was Gott aus unserer Treue macht, das liegt an ihm, nicht an uns. Und ich will Gott nicht um Sicherheiten, um Garantien bitten. Das möchte ich nicht. Warum? Weil er mir die Fähigkeit gegeben hat, das zu leben und in dem zu leben, was er für mich vorbereitet hat. Und ihr Lieben, es lohnt sich so sehr, das weiß ich. Es lohnt sich so sehr, nach dem auszustrecken, was Gott für mich vorbereitet hat. Amen. Ich möchte uns jetzt einfach noch eine Zeit geben, wo die Conny ein bisschen spielt, 1-2 Minuten, wo wir vielleicht selber Gott eine Antwort geben können. Mit dem Prinzip Small Things, Big Difference. Die kleinen Schritte, die kleinen Entscheidungen, die kleinen Worte, die wenigen Worte, die ich spreche, können eine unglaubliche Auswirkung in unserem Leben haben. Ich möchte dich einladen, dass du mit Gott ins Gespräch kommst, mit deinem Herrn ins Gespräch kommst, vielleicht den Faden wieder aufnimmst, den roten Faden deiner Gaben, den du irgendwann verloren hast, wo du irgendwann aufgehört hast, daran zu glauben. Gott hat so viel Gutes vorbereitet für uns. Das wollen wir nehmen. Und dazu möchte ich dich einladen jetzt, dass du einfach mit deinem Herrn ins Gespräch kommst.